perfektes Personal, um Beton anzurühren. Und das ist die Stärke der Griechen. Und dann daraus Fastbreak-Punkte zu generieren. Sie erzwingen viele Ballverluste gegen Australien. Da sind sie geflogen. Also da war, haben sie exzellent verteidigt und dann schnell nach vorne gespielt. Und wenn Giannis erstmal loslegt, dann ist er kaum zu stoppen.
Mittlerweile sollte es jeder und jede von euch verdaut haben. Drei deutsche Mannschaften im Viertelfinale. Drei Mannschaften überhaupt dabei im Basketball aus Deutschland. Dreimal Viertelfinale. Es ist ein echter Traum. Und dazu sagen wir erstmal ein sportliches Willkommen auch nach München und Paris. Robert und Rupert sind mit am Start. Hi.
Hi.
Stucky, bonjour. Einen schönen guten Morgen.
Da sind sie.
Und Grüße nach Paris, Rupi. Schön, dass wir dich mal wieder sehen und hören. Mal, ne?
Ja, du siehst eigentlich ganz fit aus nach fast eineinhalb Wochen Olympia. Was ist da los?
Das dreht mich hier total auf. Also das ist, als ob ich so an so eine Starkstromanlage angeschlossen bin. Ich bin zwar seit im Schnitt 5 Stunden im Bett pro Nacht, aber also was gibt's Besseres? Also ich habe gestern zum Beispiel Djokovic gegen Alcaraz gesehen, ein unfassbares Finale. Es war sensationelles Niveau, eigentlich jeden Tag irgendetwas von großem Gewicht. Und von mir aus könnte es noch bis zum Jahresende oder sonst wie lange weitergehen.
Du warst auch übrigens beim 100-Meter-Finale der Männer im Stadion.
Da war ich sogar nur privat, weil ich am Abend nichts mehr zu tun hatte. Und dann bin ich natürlich nicht so doof und gehe ins Hotel, sondern schaue ich, wo ich sonst immer noch vorbeigucken kann. Und gestern Abend, das war dann gesetzt für mich, 100-Meter-Finale.
Sehr gut. Wie ist es mit der Verkehrslage in Paris? Ist es das Chaos, das man erwartet hat?
Chaos ist überhaupt nicht. Also es ist ein Olympia der weiten Wege, weil die Spielstätten schon über die Stadt verteilt sind, dadurch, dass man jetzt wenig Neubauten hatte, oder um genau zu sein, nur 2. Aber es ist, wenn man mit der Metro unterwegs ist, kann nichts falsch machen. Also die Kollegen, die immer noch mit den Olympia-Shuttles fahren, die kann ich nicht ganz verstehen. Ich bin einmal mitgefahren, da hat der Fahrer das Shuttle gecrashed über einen Verkehrspoller und das konnte dann auch nicht mehr weiterfahren und die sind auch ohnehin unfassbar langsam. Aber Metro und dieses ganze Zugnetz, Straßenbahn ist sensationell gut.
Perfekt, das ist schön zu hören. Wir haben heute für euch natürlich alle drei Mannschaften, die im Viertelfinale gelandet sind, denn so langsam, aber schnell geht's geht's in Richtung Entscheidungen, nämlich beim 3x3 schon. Und damit wollen wir auch direkt einsteigen. Später hört ihr noch die Männer. Da haben wir einen sehr interessanten Gast auch bei uns, der uns Tolles erzählt hat. Und natürlich auch die Frauen. Einschätzung zu den Viertelfinals, nicht nur zu den Spielen der deutschen Mannschaft, die am Dienstag und Mittwoch beginnen, sondern auch zu allen anderen Viertelfinals, die dort dann stattfinden. Und wir starten trotzdem mit dem 3x3, denn da gibt's heute Abend schon direkt die Kellogg's Crunch Time, die wir euch ausgesucht haben, nämlich ab 18.30 Uhr heißt es dort, wer kommt ins Finale, Halbfinale für die 3x3-Frauen vom DBB und dann das Finale um 22 Uhr, also heute Abend, wenn ihr die Folge am Montag hört, wo sie rauskommt, dann könnt ihr schon die ersten Olympiasieger im deutschen Nationaltrikot hoffentlich bewundern beim Thema Basketball. Deswegen lass uns kurz reinstarten. Rupi, du warst dort auf dem Place de la Concorde, 4.000 Zuschauer in einer Arena beim 3x3. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt schon jemals gab. Es sieht auf jeden Fall spektakulär aus auf den Fernsehbildern. Wie ist es dort vor Ort?
Ja, es ist eine spektakuläre Kulisse, eine von vielen. Also was wirklich hervorragend hier gelingt in Paris, ist die sportlichen Aktivitäten direkt ins Stadtbild und in die Wahrzeichen der Stadt einzubinden. Dieses Beachvolleyballstadion am Eiffelturm ist sensationell, du hast ein Fechten und jetzt in der zweiten Woche Taekwondo im Grand Palais zum Beispiel und du hast eben diese 4 jungen Sportarten, 3x3 Basketball, BMX Freestyle in dem Fall, Skateboarden und Breakdance auf dem Place de la Concorde und das ist sehr, sehr, sehr angenehm eingebunden, das ist direkt an der Szene, du hast den Obelisken da zu sehen, sehr viele schöne Kunstwerke, Bauwerke und du siehst, dass die Leute an sich schon mal ganz gern auf den Platz gehen und in diese Venue hinein, wo es dann eben auch ganz viele Mitmachangebote gibt, wo du auf Körbe werfen kannst, wo du dich im Tanzen ausprobieren kannst, wo es die Fanshops gibt, Ess- und Trinkbuden und dann hast du ein sehr kurzweiliges Basketballformat, wo die Leute dann auch nicht ewig 3 Stunden da sind, und gute Unterhaltung geboten wird mit Musik, mit Show. Die Franzosen wissen das wirklich zu zelebrieren hier, Olympia.
Das klingt sehr gut. Ich habe übrigens ähnliche Erfahrungen gemacht, natürlich auf viel niedrigerem Niveau am Wochenende. Ich war bei der Champions Trophy im 3x3, also dem deutschen Pokal. Der war im Olympiapark in München, habe ich live kommentieren dürfen. Und auch da war das Rahmenprogramm so krass gut, das hat mich richtig umgehauen. Also nicht nur, dass das Event geil war, sondern das Rahmenprogramm auch, wie viele Basketballkörbe dort rumstanden, wie viele kleine Kinder einen Ball in die Hand gekriegt haben zum irgendwo hinwerfen. Das war allererste Sahne. Von daher kann ich mir nur im Ansatz vorstellen, wie das dann bei Olympia sein kann. Nimm uns noch ein bisschen mit in die Stimmung vor Ort im 3x3. Wie ist die im Gegensatz zum Basketball beispielsweise jetzt bei uns in Deutschland?
Ja, es ist wesentlich kurzweiliger, weil eben permanent irgendwas passiert. Durch die 10 Minuten Spielzeit, durch die 12-sekündige Shotclock hast du keine Sekunde der Ruhe. Dann hast du einen Moderator, der die ganze Zeit dir reinquasselt. Da gibt es ja sehr, sehr gute. Es gibt sehr, sehr schlechte. Den Typen würde ich jetzt mal als okay bezeichnen, mitunter ein bisschen sehr bemüht und nervig, aber es stört nicht an der Show. Du hast die ganze Zeit Musik laufen und die Leute sind wirklich gefesselt von dem Format, muss man schon sehen. Also nicht nur, wenn die Franzosen spielen. Wenn die spielen, ist natürlich völlig alles außer Rand und Band und die Leute drehen komplett leer. Aber auch bei allen anderen Spielen sind die durchweg am Klatschen. Es ist keine unfaire Stimmung. Die sind interessiert daran. In den Auszeiten gibt es dann meistens großes Musik- und Tanzprogramm, in das alle Zuschauer mit einbezogen werden, selbst wenn französische Chansons gespielt werden, deren Texte offenkundig alle kennen. Ist eine sehr, sehr gute Stimmung, aber die findest du überall, egal wo du gerade hingehst dieser Tage.
Okay, dann lass uns noch kurz über das Sportliche sprechen beim 3x3, denn das ist natürlich auch von großer Bedeutung, gerade weil eben die deutschen Frauen so erfolgreich sind. Du hast sie vor Ort gesehen, du hast auch mit Svenja Brunkhorst gesprochen, hast uns das hier für den letzten Podcast oder für den vorletzten Podcast auch mitgegeben, bevor es da losging. Was hast du für einen Eindruck von dieser Mannschaft? Woher ziehen die ihre große Stärke, die sie offensichtlich haben?
Es ist also, ich habe es jetzt am Samstag gesehen, im Spiel gegen Spanien, das um den Gruppensieg ging, durch den sie auch diese Play-ins vermieden haben. Das ist einfach eine komplette Mannschaft, muss man sagen. Die haben alles und die können alles. Also du hast Svenja Brunkhorst, die natürlich eine Spielmacherin ist, und ansonsten hast du ein wirklich komplettes Team. Du hast keine Schwächen von außen. Du hast Inside-Outside-Game. Du hast eine gute Defense. Du hast mit Elisa Mevius einfach noch eine total abgezockte, freche Spielerin, die auch so ein bisschen diesen One-on-One-Swag in das ganze Spiel mit reinbringt. Du hast eine ganz, ganz klare Aufgabenverteilung und ein Team, was wirklich weiß, was passiert. Also sie sind sehr, sehr gut vorbereitet. Da vielleicht exemplarisch eine Szene. Die haben gegen die Spanierin mit 16-15 geführt. Es waren noch 40 Sekunden zu spielen. Spanien war in Ballbesitz und Deutschland nimmt die Auszeit, was ja eigentlich absolut riskant ist, dann den Gegnerinnen nochmal Zeit zu geben, Playoff zu malen. Das machst du ja im Normalfall nicht. Die Deutschen haben es trotzdem gemacht. Und hinterher hat mir Svenja Brunkhorst gesagt, ja, wir wussten ja, was kommt bei den Spanierinnen und wir haben dann auch direkt einen Stil geholt. Und der Samir Suleiman, der Disziplintrainer, mit dem habe ich auch noch gesprochen, meinte eben auch, die haben die gescoutet, die wissen genau, was kommt, welche Plays die drauf haben, was sie dagegen machen müssen. Und dann, das hat für mich eben nochmal gezeigt, wie wirklich hochprofessionell und gut diese Mannschaft vorbereitet ist. Die sind direkt nach dem Spiel ins Deutsche Haus gefahren. Da gibt's das ist in einem Rugby-Stadion und da gibt's einen Performance-Hub, in dem auch nochmal Möglichkeiten zur Regeneration bestehen. Da sind sie gleich hin. Dann den freien Tag am Sonntag auch nochmal zur Regeneration und zum Training genutzt. Und da geht richtig was. Also die wissen, wie gesagt, die sind komplett, die wissen, was sie tun und deswegen gewinnen sie auch jedes Spiel in der Crunch-Time. Und jetzt geht's darum, sich zu belohnen. Also was sie jetzt geschafft haben, ist schon größer als alles, was zu erwarten war. Die waren ja wirklich an 8 gesetzt, ne, von allen Mannschaften, die dabei waren. Sind jetzt als Gruppenerster weiter und nun, die haben eine absolute Medaille verdient.
Ja, wir können mal kurz drauf gucken auf dieses olympische 3x3-Turnier, das sich jetzt im Halbfinale befindet bei den Frauen. In der einen Halbfinalpaarung, die vor der deutschen stattfindet, ist es Spanien und USA. Beide geschlagen von Deutschland. Spanien mit fast dem Gruppensieg hätten sie gegen Deutschland gewonnen. Dadurch mussten sie aber nochmal in die Play-ins. Die Vereinigten Staaten haben es gerade so in die Play-ins geschafft. Die sind sehr viel schwächer als erwartet bisher in diesem Turnier. Die haben es über diese Play-Ins eben geschafft. Platz 1 und 2 gehen direkt ins Halbfinale. Platz 3 bis 6 spielen diese Play-Ins und Platz 7 und 8 scheiden direkt aus. Das ist nur eine Achtergruppe quasi beim 3x3. Und das andere Spiel, Deutschland gegen Kanada, da hat Deutschland auch gegen Kanada gewonnen. Die einzige Mannschaft, gegen die Deutschland verloren hat, war Australien und die sind direkt rausgeflogen. Heißt also, ist Deutschland Top-Favorit auf Gold?
Nein, nein, sind sie nicht. Also Kanada ist von vornherein einer der großen Favoriten gewesen und die Stellung haben sie wohl jetzt auch noch minimal inne. Andererseits muss man sagen, die Deutschen haben mit Abstand die beste Bilanz gehabt. Die haben die Spiele alle sehr knapp gewonnen, aber es gibt ja generell beim 3x3 eher knappe Ergebnisse angesichts der Spielzeit und des Modus. Wenn sie das weiter durchhalten können, so dass sie die Spiele, in denen es knapp ist, dass sie genau wissen, was sie tun, dass sie ihren Plan durchziehen, dann geht was. Und das Spiel in der Gruppenphase hat ja auch gezeigt, was drin ist. Aber ich würde Kanada schon als leicht favorisiert ansehen.
Sollte dieses Halbfinale gewonnen werden, haben die deutschen 3x3 da auf jeden Fall eine Medaille. Also eins der nächsten beiden Spiele müssen sie gewinnen und dann heißt es Medaille für diese Viererkombination dort. Da also sind die Daumen gedrückt in unserer Kellogg's Crunch Time heute Abend 18.30 Uhr Halbfinale und dann am gleichen Tag noch Finale um 22 Uhr. Sollte es ins Spiel um Platz 3 gehen, ist das um 21 Uhr. So, dafür sind also die Daumen gedrückt. Und damit machen wir gleich weiter, würde ich sagen. Denn nur wenige Stunden nach dem Finale im 3x3 der Damen geht's im Viertelfinale der Männer schon weiter, nämlich am Dienstag um 11 Uhr. Der komplette Dienstag wird als Viertelfinaltag gespielt. 4 Spiele auf allerhöchstem Niveau und Deutschland gegen Griechenland gleich um 11 Uhr. Robert, du hattest einen sehr interessanten Gast für uns im Podcast.
Ja, ich habe mit Jens Leutenecker gesprochen, dem Analysten, dem Daten Mogul, würde ich fast sagen, im deutschen Team. Er war noch in Lille und er hat uns einen kleinen Ausblick gegeben, beziehungsweise auch einen Rückblick erstmal auf die Gruppenphase und dann auch einen Ausblick auf das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Griechenland. Ich nehme es schon mal vorweg, er hat sich nicht aus der Reserve locken lassen und Deutschland die Favoritenrolle zugeschoben, so wie es ich tun würde. Wobei das eh schon ein völlig wirrer Gedanke ist, dass man sagt, man spielt jetzt ein olympisches Halbfinale gegen Griechenland und die deutsche Mannschaft ist aus meiner Sicht, Viertelfinale, und die deutsche Mannschaft ist aus meiner Sicht schon deutlicher Favorit gegen Griechenland, sowohl was die Kaderstruktur betrifft, als auch die Leistungen bisher im Turnier. Aber was Jens uns erzählt hat über die Gruppenphase in Lille und über das Spiel der Deutschen gegen Griechenland am Dienstag um 11, das hört er jetzt. Jens, die Vorrunde der Olympischen Spiele ist Geschichte, aber du bist noch gar nicht in Paris angekommen. Wie kommt das?
Ich war gestern noch beim Spiel von den Amerikanern gegen Puerto Rico und habe die Serben noch gescoutet gegen Südsudan und habe mehr oder weniger drei Viertel nur auf die Serben geachtet, weil ich gedacht habe, das ist die stärkere Mannschaft natürlich mit NBA MVP mit hervorragender Mannschaft. Und dann merke ich, dass dieser Südsudan hervorragenden Basketball spielt. Und habe dann auch ein bisschen mehr in die Richtung geachtet. Natürlich schaut man sich immer das ganze Spiel an, aber auf die Details habe ich eher bei den Serben geachtet. Aber die Verteidigungsarbeit und auch die offensive Struktur beim Südsudan hat mir sehr gut gefallen. Also da ist echt was am Wachsen.
Sveti Pesic hat es nach dem Spiel ja gesagt, der Südsudan spiele den Basketballstil, den wir in 10 Jahren von allen Teams sehen werden. Kannst du vielleicht mal beschreiben, was macht diese Spielweise des Südsudans so besonders?
Super athletisch zum Ersten, aber auch sehr variantenreich. Also sie haben jetzt in diesem einen Spiel haben sie geswitcht, sie haben gehedged und getrapped, sie haben eine Drop-Verteidigung gespielt, das sind passiv nach hinten weggegangen. Sie waren sehr physisch und die Serben haben tatsächlich ihre komplette Bandbreite am Playbook benötigt, um da Vorteile zu generieren. Und das muss ja was heißen. Sie haben auch Jokic zum Beispiel gedoppelt, und zwar einmal doppeln aufs Dribbling, einmal doppeln on the catch. Und also das war echt sehr guter, disziplinierter Basketball von dieser südsudanesischen Mannschaft.
Sehr guter Basketball ist vielleicht ein schönes Stichwort, bevor wir auf die Viertelfinals blicken. Die Vorrunde ist in den Büchern. Welches Fazit würdest du sehen? Welches Niveau haben wir gesehen in diesen drei Gruppen? Was hat dieses olympische Turnier bisher ausgezeichnet?
Also natürlich sind die Olympischen Spiele alles und Basketball ist ein ganz kleiner Faktor in diesen Olympischen Spielen. Wenn ich das jetzt vergleiche mit der Basketball-Weltmeisterschaft, die ja mehr oder weniger so einen Monat später angefangen hat, muss man sehen, dass viele Spieler damals nicht direkt aus der Saison kamen. Also sämtliche Euroleague-Spieler haben ja noch bis Mitte Juni gespielt, nicht nur für Deutschland, sondern für viele andere Nationen. Und man merkt einfach, dass viele Spieler, speziell jetzt am Anfang, die ersten ein, zwei Gruppenspiele, auch die Vorbereitungsspiele, man hat ja gar nicht so viele Gegner, gegen die man testen kann, dass diese Vorbereitungen nicht perfekt laufen konnten, weil die Spieler noch in der Belastung drin waren bis kurz davor und weil nicht so viele Teams zur Verfügung standen, um gegen sie zu testen. Und deshalb sind die, deshalb ist das taktische Level oder das Level der Eingespieltheit noch nicht auf dem Level gewesen in den ersten beiden Spielen, wie es bei der Weltmeisterschaft war. Da hat man ja auch mehr Spiele gespielt, kommt jetzt aber Step by Step, passen sich die Mannschaften wieder an das Level an und wird dann auch taktisch vielseitiger.
Step by Step ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn diese Schritte sind jetzt nötig, denn jetzt geht's wirklich um alles. Wir haben die K.O.-Runde erreicht und für das deutsche Team geht es, das wissen wir seit Samstagabend, wieder gegen Griechenland. Das ist vielleicht so ein kleiner Flashback zur Eurobasket 2022, die wir in Berlin erlebt haben. Dort gab es auch das Viertelfinale gegen die Griechen. Wie schätzt du die griechische Mannschaft im Allgemeinen ein, was du in diesen drei Vorrundenspielen gesehen hast?
Super physisch, defensiv sehr stark. Ich habe mich auch mit Nikos Tsitsis ein bisschen im Olympischen Dorf unterhalten. Und wir erinnern uns ja noch an die großen griechischen Teams, die ja offensiv hervorragenden Basketball gespielt haben. Ich glaube, die größte Stärke der jetzigen griechischen Mannschaft liegt in ihrer Defensive, weil sie mit, wenn wir einfach die Lineup mal durchgehen, Kalathis ist ein sehr guter Verteidiger, Walkup ist mit einer der besten Verteidiger in der Euroleague, Papayannis hat extreme Länge, Papanikolaou ist auch groß und natürlich Giannis, der einer der besten Drop- und Switch- und Rim-Protektoren in der NBA ist. Und da haben sie einfach ein perfektes Personal, um Beton anzurühren. Und das ist die Stärke der Griechen. Und dann daraus Fastbreak-Punkte zu generieren. Sie erzwingen viele Ballverluste gegen Australien. Da sind sie geflogen. Also da haben sie exzellent verteidigt und dann schnell nach vorne gespielt. Und wenn Giannis erstmal loslegt, dann ist er kaum zu stoppen. Also bei der bei der Europameisterschaft, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er mehr als 10 Punkte im Fastbreak-Spiel generiert durch eigene Punkte und durch Assists. Also in die Open Court ist ja kein Geheimnis, dass Giannis Antetokounmpo in Transition brutal stark ist.
Ja, du sprichst es an. Das sind wahrscheinlich die zwei Hauptpunkte, wo jetzt auch die Vorbereitung der deutschen Mannschaft ansetzt. Was tun gegen die gute Defensive der Griechen einerseits und am anderen Ende des Courts, was tun, um Giannis zu stoppen? Fangen wir vielleicht mal offensiv an. Wie muss der deutsche Gameplan aussehen, um diese griechische Defensive zu knacken? Oder sollte man eher bei dem bleiben, was jetzt sehr, sehr gut funktioniert hat in der Vorrunde? Denn die Offensive der deutschen Mannschaft war ja exzellent nach den Amerikanern. Die zweitbeste, zumindest was die Zahlen angeht.
Ich grüße hiermit alle griechischen Basketballfans, die diesen Podcast hören. Ich werde hier jetzt relativ wenig verraten, wobei es natürlich klar ist, dass er mir die Frage stellen muss. Wie attackiert man die Griechen? Man versucht immer in seinem System die optimalen Möglichkeiten zu finden und bestimmte Schwächen oder exzellente Stärken von der eigenen Mannschaft auszunutzen. Und ich gebe da mal ein Beispiel, damit ich keine konkrete Antwort geben muss. Guter Euroleague-Coach hat 80 Spielzüge. Spielt der alle 80 Spielzüge in einem Spiel? Natürlich nicht. Man hat ja nur 75 Possessions. Ja, so roundabout. Aber der bereitet sämtliche Szenarien vor in der Preseason oder entwickelt dieses Playbook, um dann ein gewisses Playbook-Set herauszunehmen, mit dem man dann den Gegner attackieren möchte. Und genau das macht gerade Vasili Spanoulis in Zusammenarbeit mit Nikos Tsitsis. Die überlegen sich, was tut jetzt den Deutschen am meisten weh? Welcher Spielzug, welche Taktik, welche Offensivstruktur, welches Spacing? Und da ist es einfach unabdingbar, dass man bestimmte Tools hat. Und wenn man diese Tools jetzt noch nicht hat, Robert, dann kann man in 2 Tagen auch nicht so viel machen. Wenn du das und das kannst du ja auch nicht in den ersten 3 Wochen der Vorbereitung einfach aus dem Nichts machen. Kannst ja jetzt nicht sagen, wir laufen jetzt 30 Spielzüge, da kann sich ja niemand dran erinnern, in 2 Wochen. Sondern das ist etwas, was Kontinuität benötigt und wo man einfach länger mit einem Trainer zusammenarbeiten muss oder wie jetzt zum Beispiel Serbien mit der serbischen Basketballschule, die immer wieder, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Play Calls anschaue, ja, es ist häufig so, dass die Play Calls im serbischen Basketball die gleichen sind und die verstecken die auch nicht, sondern die sagen, wir laufen jetzt 5 down. 5 down bedeutet, der Center bekommt den Ball. Beispielsweise. Also das ist der Vorteil von großen Basketballnationen. Sie haben eine Schule. Die Spieler sind durch diese gewisse Schule durchgegangen und jetzt kannst du innerhalb von 2 Tagen Spielzüge nehmen, die allen Spielern irgendwie auch bekannt sind. Und kannst das ausnutzen.
Hast du sehr diplomatisch gut, gelöst oder? Jetzt, ja. Jens.
Hat niemand was erfahren?
Sehr, 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 sehr gut.
Schön was erzählt. Nichts preisgegeben.
Ja. Lass uns weniger konkret sein. Die 2 Jungs, die die deutsche Offensive bisher am meisten getragen haben, sind ohne Frage Dennis Schröder und Franz Wagner. Wir haben über Franz in der vergangenen Folge gesprochen und haben festgestellt, naja, der trifft seinen Dreier eigentlich noch gar nicht so gut, scored trotzdem fast wie er will. Was macht ihn so speziell? Weil er ist ja ein Spieler, der im Vergleich zur Weltmeisterschaft jetzt voll im Saft steht. Bei der WM hat er viele Spieler verletzungsbedingt verpasst. Ist er so der Mann, der noch mehr diesen Unterschied ausmacht innerhalb des deutschen Teams?
Es hört sich jetzt sehr einfach an, was ich sage. Der ist groß und kann dribbeln. Und zwar dribbeln wie ganz wenig andere Spieler seiner Größe. Er kann Kontakt aufnehmen, er kann Kontakt selbst kreieren, er kann den Kontakt im Zweifel auch ausweichen. Exzellente Abschlussfähigkeiten und bei ihm ist es so, dass er unserem Spiel jetzt nochmal eine Note an Transition gegeben hat, also Fastbreak-Punkte, nicht einfach nur nach vorne rennen, sondern auch in diesen ersten 8 Sekunden, dass er da echt schwierig zu stoppen ist und da muss man natürlich auch dazu sagen, dass da gehört immer eine ganze Mannschaft dazu und der Dennis macht jetzt beispielsweise das Spiel extrem schnell. Und das ist richtig gut und damit können wir den Gegner sehr gut attackieren, wie zum Beispiel im Vorbereitungsspiel gegen die USA, wenn der Franz dann, wenn wir richtig Tempo machen. Und dieses Tempo, das ist ein Markenzeichen und da würde ich sagen, haben wir uns in dieser Saison, in diesen Olympics verbessert. Schneller, also einfach noch schneller zu spielen.
Schnelles Spiel ist, glaube ich, auch ein Punkt, den die Griechen sehr gerne tun, vor allem in der Transition mit Giannis. Wie stoppt man ihn? Wir haben es in der Vorrunde gesehen, die Australier haben es versucht mit Double Teams, teilweise sogar haben sie ihn getrippelt. Die Griechen sind da aber ganz gut rausgekommen. Ist das ein Ansatz, den man auch weiter verfolgen kann?
Also der hat so viel Power. Du musst dir sämtliche Strategien musst du durchgehen. Und schauen, was ist die Strategie, die uns am ehesten zum Erfolg führen könnte. Muss man sich genau anschauen, was haben verschiedene Teams gemacht, um den Rhythmus zu stören. Aber eine Sache ist klar, das ist ein NBA MVP. Wie viel Mal hat er gewonnen? Einmal, zweimal? Also auf jeden Fall einer der besten Spieler der Welt. Und das wäre außergewöhnlich, wenn wir jetzt sofort einen Verteidiger hätten, der den Kollegen einfach stoppen kann. Also Jokic gegen Embiid, hat Embiid auch große Probleme, dem zu stoppen. Das bedeutet, Basketball, speziell auf FIBA-Level, ist immer Team-Basketball. Team-Defensive, du musst eine Struktur finden, wie kannst du, und Defensivabläufe finden, wie kannst du den Gegner verhindern, wirst du die Punkte von Giannis nicht. Also der wird ein paar Punkte machen, kann man jetzt schon festhalten. Nur die Frage ist, wie sieht deren Rhythmus aus? Und wie kann man ihn verteidigen, um ihm etwas einzuschränken oder die Mannschaft in ihren Abläufen zu stören?
Und Coach Spanoulis
Möglichkeiten,
das hat ja... Ja, Coach Spanoulis hat ja nach dem letzten Gruppenspiel auch ein bisschen die Physis, die gegen Giannis angewendet wird, kritisiert, sicherlich auch einen Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Schiedsrichter. Denkst du, ein taktischer Kniff oder hat er da einen Punkt?
Wenn ich jetzt was sage, kommt es in den Lockerroom der Griechen rein. Ich glaube, dass die Schiedsrichterentscheidungen generell auf dem Level, sie haben sich jetzt verbessert, meines Erachtens. Es ist nur so, ich meine, ich pfeife bei uns die Spiele im Training und da geht's heiß her. Und das ist so schnell. Das sind solche Spieler, die haben so eine Geschwindigkeit. Und wenn du das als Schiedsrichter nicht gewohnt bist, dass da auf einmal ein Dennis Schröder mit 100 km/h attackiert oder Spieler wie Jokic und Giannis aufeinanderprallen, ja, das ist brutal schwierig, das einzuordnen. Und da war es jetzt speziell in den ersten beiden Spieltagen schon, wenn man jetzt durch die Bank geht, für die Schiedsrichter schon eine Mammutaufgabe, dass da eine gute Linie zu finden. Und ich glaube aber jetzt in den letzten Tagen oder letzten Spieltagen hat sich das eher schon eingeschliffen. Also jetzt, wir hatten ja gestern Südsudan gegen Serbien, da war natürlich auch sehr viel Kontakt, da wurde auch sehr viel diskutiert. Aber ich glaube dennoch, die Schiedsrichterleistungen haben sich verbessert. Jetzt im Laufe des Turniers. So wie die Mannschaften sich auch verbessern.
Ja, absolut. Das ist auch das, was wir überhaupt nicht brauchen in einem Viertelfinale, irgendeine Schiedsrichterdiskussion. Abschließend, Jens, lass uns die Griechen noch einmal rund machen. Du hast die Kernrotation angesprochen, Kalates Walk-Up, die kennen wir, Papanikolaou und Giannis sowieso, Papagiannis auch. Ein Spieler, der für mich ein bisschen wie der X-Faktor wirkt, ist Toliopoulos auf der 1. Mhm. Da Kalates und Walk-Up oft zusammenspielen, kommt er von der Bank dann rein, hat aber jetzt in der Vorrunde schon oft wichtige Akzente gesetzt. Siehst du das ähnlich?
Ja, hat mir sehr gut gefallen auch. Hat auch eine gute Energie, bringt er da ins Spiel rein, in diese Mannschaft. Also guter Spieler. Guter Spieler und der gibt auch so ein bisschen, sagen wir vielleicht ein verrücktes Element, ohne das jetzt negativ zu betrachten. Der gibt einfach ein Element, was du nicht so einfach berechnen kannst. Der ist für die Griechen bestimmt ein sehr wichtiger Spieler.
Gut, Jens, abschließend, bevor es am Dienstag um 11 Uhr bereits zur Sache geht, vielleicht für unsere Hörer nochmal ganz kurz zusammengefasst, die drei wichtigsten Punkte, was muss gut laufen, damit Deutschland die Griechen schlägt und ins Halbfinale einzieht, um dann um die Medaillen zu spielen?
Gute Offensivstruktur, um Ballverluste zu verhindern, sehr gute Transition Defense, damit Giannis in der Early Offense nicht zu einfachen Punkten kommt. Und gute Halbfeldverteidigung.
Das ist notiert und in diesem Sinne wünschen wir dir jetzt eine gute Reise nach Paris und hoffen, dass ihr die Woche noch auskostet. In diesem Sinne, Jens, vielen Dank und wir hören uns wieder. Gut, danke dir.
Super. Grüße nach München.
Soweit also Jens Leutenecker, der Analyst beim DBB im Coaching-Staff mit dabei. Ganz besonders, dass er sich Zeit genommen hat für uns zwischen der Gruppenphase und den Viertelfinals, um da schon mal so ein bisschen drauf zu schauen, hat mehrere interessante Themen aufgemacht, unter anderem das des Südsudan. Rupi, wollen wir da vielleicht mal ganz kurz drüber sprechen? Die sind ja ausgeschieden. Du hast sie live gesehen in Lille, glaube ich.
Nein,
ich da richtig? Nee,
weiß nicht.
Ah ja, okay. Dann können wir es ja in der Dreierkombination hier besprechen. Svetislav Pesic, aktuell Trainer bei Serbien, der hat ja gegen die in der Vorrunde gespielt und der hat interessanterweise, finde ich, gesagt, das, was Südsudan jetzt macht, wird in 10 Jahren State of the Art sein. Hast du ja mit Jens auch besprochen, Robert, was ist da dein Gedanke dazu?
Ich muss gestehen, dass ich vom Südsudan nur ein Spiel gesehen habe und das war das Spiel gegen die Amerikaner, das sie dann doch relativ deutlich verloren haben. Aber ich glaube, ich verstehe, worauf sowohl Sveti Pesic als auch Jens hinaus wollen. Diese unfassbare Athletik, die der Südsudan mitbringt, gepaart mit einer unheimlichen taktischen Variabilität, vor allem defensiv. Dass man den Gegner immer vor neue Aufgaben stellt, dass man Starspieler wie Nikola Jokic bei den Serben mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert. Mal doppelt man ihn, mal trippelt man ihn, mal spielt man die Flat Defense im Pick and Roll, mal tritt man ganz weit heraus, dass da eigentlich jeder Angriff anders verteidigt wird. Und das, glaube ich, ist schon ein Markenzeichen des Südsudan, die trotz des Ausscheidens in der Vorrunde einen sehr, sehr positiven Eindruck auf mich gemacht haben.
Absolut. Rupi, wie sieht's jetzt bei dir aus, wenn wir auf die Männer schauen? Du wirst höchstwahrscheinlich morgen um 11 Uhr in der Arena sitzen.
Genau, das ist mein Plan, dass ich mir Deutschland gegen Griechenland anschaue. Und wenn ich am späten Abend nichts vorhab, gucke ich mir auch, glaube ich, die USA gegen Brasilien dann nochmal an. Auch hoffentlich Donnerstag das deutsche Halbfinale gegen Frankreich oder Kanada. Und Samstagabend spielen wir dann um Gold, ne?
21 Uhr. So machen wir das. Rupi muss sich an der Stelle leider verabschieden, hat noch weitere Verpflichtungen in Paris. Das ist völlig in Ordnung. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und für die Eindrücke vor Ort. Wir sind nach wie vor sehr, neidisch ist das falsche Wort, aber wir wären gerne bei dir in Frankreich. Auch gern bei mir. Aber ich glaube, das würde dann mit dem Arbeiten vielleicht nicht so gut klappen. Wenn ich unsere letzten Zusammenkünfte da im Kopf habe, dann ist das vielleicht etwas kontraproduktiv zum Arbeiten.
Merci, Rupi, mach's gut.
Ja, genau.
Au revoir.
Drück die Daumen. Ciao. Also Rupi, dann vor Ort wird uns da auch noch das ein oder andere Stimmchen mitbringen, hoffentlich. Mal gucken, wie da der Zugang dann zu den Spielern nach dem Spiel ist. Robert, wir haben ja schon das Spiel gegen die Griechen mit Jens besprochen. Wir haben den Südsudan besprochen. Wir haben die Vorrunde besprochen. Aber was wir noch nicht ganz genau besprochen haben, sind die anderen drei Viertelfinals, auf die wir jetzt vielleicht noch mal ganz kurz eingehen bei den Männern, oder?
Absolut. Wir starten ja in den Viertelfinaltag um 11 Uhr. Der potenzielle Gegner der deutschen Mannschaft ist dann das übernächste Spiel, nämlich um 18 Uhr, das Spiel am frühen Abend, nämlich Gastgeber Frankreich gegen Kanada. Staki, welches Spiel erwartest du? Ich glaube, die Kanadier mit der deutlichen Favoritenrolle.
Ja, und lustigerweise habe ich neulich erst wieder ein Zitat gelesen, ich glaube bei Basket News war das, als ich mich bestätigt gefühlt habe in dem, was ich mit Rupert vor diesem Turnier besprochen habe, als er auch gesagt hat, so die französischen Mannschaften im Teamsport, egal ob jetzt im Fußball, Basketball oder auch in anderen Sportarten, und auch übrigens geschlechterübergreifend, stehen häufig dafür, sich bei großen Turnieren zu zerfleischen. Und jetzt haben wir Evan Fournier gesehen, der da eine große Rede geschwungen hat, dass das kein aktueller Basketballstil wäre, den die Franzosen da spielen, womit er nicht Unrecht hat. Aber das natürlich während so eines Turnieres, vor der Viertelfinalbegegnung gegen einen der großen Favoriten aus Kanada oder gegen eines der Top-Teams aus Kanada, das Ganze zu machen, das ist natürlich der maximal schlechteste Zeitpunkt. Und entsprechend glaube ich, und ich finde, das fühlt man auf dem Feld auch bei den Franzosen, hat man auch gegen die Deutschen gefühlt, wenn du Druck bekommst, dann entscheidet sich, ob du als Mannschaft zusammenrückst und entsprechend stärker spielst, wie es bei den Deutschen zum Beispiel regelmäßig gelingt, oder ob du in deine Einzelteile auseinanderfällst. Und diese Einzelteile, die sehe ich bei den Franzosen und ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich trotz des Heimvorteils da gegen Kanada durchsetzen, weil die Kanadier bisher ein brutal gutes Turnier spielen, die drittbeste Mannschaft nach den USA und Deutschland und die Franzosen bisher noch nicht gezeigt haben, also weder im Spiel gegen die Brasilianer, wo sie sich lange schwer getan haben, noch bei diesem Lucky Win gegen die Japaner, noch bei dieser Klatsche, die sie von Deutschland kassiert haben, auch wenn es nur 14 Punkte waren, das war eine richtige Klatsche, haben die sich bisher in Turnierform präsentiert oder in der Form präsentiert, die da Kanada gefährlich werden kann. Deswegen erwarte ich, um es kurz zu machen, einen deutlichen Sieg von Kanada.
Ja, aber so deutlich wird Werden wir sehen, aber ich sehe auch die Kanadier deutlich in Front. Sie haben die Füße.
Deutlich im Sinne von Double Digit für meine Begriffe. Also zweistellig
ja. Geht's, glaube ich. Ja, da gehe ich mit irgendwo im Bereich 10 bis 20 Punkte. Ja,
und das ist, auch die für FIBA-Basketball auf dem Niveau ist das ein Meilenstein.
Ja. Also die Kanadier mit sehr viel individuellem Talent und eben auch mit der nötigen Physis, die den Franzosen wehtun kann. Das haben wir im Spiel Deutschlands gegen Frankreich gesehen, dass Wemby mit Physis schon auch eingebremst werden kann. Und ich glaube, das können die Kanadier auch leisten. Also für mich sind sie der deutliche Favorit in diesem Viertelfinale. Und dann werden wir mal sehen, wer da ins Halbfinale einzieht, an der linken Hälfte des Turnierbaus.
Vor allem noch ganz kurz ergänzend dazu, wir sprechen ja immer über die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft. Und ich sehe bei den Kanadiern eine ähnliche Entwicklung. Auch die haben eine super junge Mannschaft, die Jahr für Jahr wächst. Und wir sehen auch jetzt ein deutlich höheres Niveau, als wir noch bei der WM gesehen haben. Und da waren sie auch schon eines der Top-Teams. Also ich glaube, die Kanadier aktuell auf einem sehr aufsteigenden Ast. Und deswegen der Favorit, wie gesagt, gegen Frankreich. Lass uns mit dem anderen Viertelfinale weitermachen. 14.30 Uhr, wir haben schon über Sveti Pesic gesprochen. Der wird der Coach an der Seitenlinie sein, natürlich wieder von Serbien, wenn es gegen Australien geht. Und da ist dann die Frage, wer macht's aus deiner Sicht?
Ich tippe schon auf die Serben. Sie haben, glaube ich, das größere Talent in der Mannschaft, wobei die Australier schon unangenehm zu spielen sind. Das haben sie in der Vorrunde mehrfach bewiesen. Aber die Serben, na klar, mit Nikola Jokic, aber als auch mit einem Bogdan Bogdanovic, der im letzten Gruppenspiel richtig explodiert ist, die Serben da fast alleine zum Sieg geführt hat. Und ich glaube, dass sie da die besseren Karten haben werden als die Australier.
Ja, gegen Jokic ist auch nicht so viel auszurichten. Die Australier haben zwar im ersten Spiel die Spanier geschlagen, haben dort auch vor allem im ersten Viertel brutal gut gespielt. Allerdings ist dann, glaube ich, während des Turnieres auch aufgefallen, weshalb das so war, weil die Spanier eben nicht top-notch sind aktuell und die Australier da einen guten Punkt erwischt haben. Vielleicht ein Spiel ging mir auch so, weshalb ich die Australier möglicherweise einen Ticken zu hoch gehängt habe in meinem persönlichen Ranking. Ich denke, dass die Serben aus dieser USA-Gruppe da sehr gut rausgekommen sind. Auch das Spiel gegen die USA war ja bei weite Strecken ein gutes von den Serben, auch wenn es dann am Schluss deutlich wurde. Ich sehe die Serben auch in favorisierter Position. Und dann haben wir noch das Viertelfinale, das letzte Spiel der Viertelfinals an diesem Tag, von dem Ruppi vorhin schon gesprochen hat, USA gegen Brasilien. Ich glaube, dazu müssen wir nicht besonders viel sagen.
Nee, aber es könnte highlightreich werden, bei den Amerikanern sowieso, aber auch die Brasilianer haben sehr, sehr viel Highlight-Potenzial in ihren Reihen, wenn wir an die Kombination Iago dos Santos, Bruno Caboclo denken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Brasilianer eine Chance haben, Team USA ernsthaft gefährlich zu werden.
Wir haben das gesehen gegen die Franzosen, wie gesagt, die sind aktuell, glaube ich, nicht wirklich eine richtig starke Mannschaft als Team, da konnten sie mithalten und es eng machen. Gegen Deutschland hat man dann schon gesehen, also wenn da physisch gespielt wird und wenn da spielerische Klasse auf der anderen Seite ist, dann wird es schon schwer. Und gegen Japan haben sie es gut gemacht. Caboclo mit 33 Punkten, glaube ich, gegen Japan. Aber das wird allerhöchstwahrscheinlich natürlich das letzte Spiel für die Brasilianer gegen die USA, wobei sich Brasilien auch sehr gut präsentiert hat bei diesen Olympischen Spielen. Dass die es da bis ins Viertelfinale geschafft haben, das ist trotzdem allerhand. Und jetzt eben dieses Spiel gegen die USA dann am späten Dienstagabend. Und dann, vielleicht können wir das auch noch ganz kurz einordnen, du hast es schon gesagt, Deutschland gegen Griechenland. Und dann geht's im Halbfinale gegen den Sieger aus Frankreich gegen Kanada, wenn ich richtig gehe.
So ist es.
Und Serbien, Australien, der Sieger dann gegen Brasilien, USA und die Halbfinals, die gibt's dann am Donnerstag. Hoffentlich mit deutscher Beteiligung. Ein griechisches Los, klingt auch noch irgendwie komisch, aber ein griechisches Los, über das kann man, glaube ich, eigentlich froh sein, bei dieser Gesamtgemengelage in diesem Turnier. Und man geht den USA lang aus dem Weg. Also mal gucken, wo es da noch hingeht für die deutsche Nationalmannschaft. Okay, das war's dann mit den Männern. Ich glaube, die haben wir rundum eingeordnet für dich. Dann lass uns noch kurz über die Frauen sprechen, denn auch die sind selbstverständlich im Viertelfinale. Mittlerweile kann man das sagen, selbstverständlich. Das tut ganz schön gut. die verlieren zwar deutlich gegen die USA ihr letztes Gruppenspiel, damit war auch zu rechnen. Lisa Tomeidis hat sich da nicht ganz zufrieden gezeigt, vor allem von der Art und Weise, wie man gespielt hat. Aber es ist trotzdem das Viertelfinale und das wird dann ausgespielt ab dem Mittwoch.
So ist es und Deutschland hat wieder einen sehr attraktiven Gegner bekommen, nämlich sie spielen gegen Gastgeber Frankreich. Und ich glaube, das ist schon, also nach den Highlights in der Vorrunde, Europameister Belgien mit den ganzen belgischen Fans in Lille in der Halle, mit Team USA, mit Japan, jetzt in Paris gegen den Gastgeber spielen zu dürfen und im Endeffekt völlig frei aufspielen zu dürfen, das, glaube ich, ist schon nochmal ein Highlight. Daumen sind gedrückt, die deutsche Mannschaft hat bewiesen, was sie kann. Ich finde, sie kann total befreit aufspielen. Die Favoritenrolle liegt wahrscheinlich bei den Französinnen, aber völlig egal. Das lag sie in der Vorrunde beim Belgien-Spiel und beim Japan-Spiel wahrscheinlich auch jeweils beim Gegner. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel.
Ja, ebenso. Vor allem ist es, glaube ich, nicht unmöglich, die Französinnen zu schlagen. Die sind zwar Gruppenerste geworden, aber nur dank des besten direkten Vergleiches gegen Australien und Nigeria. Die haben auch nur 2-1 geholt in ihrer Gruppe, genauso wie Deutschland. Auch die haben 2-1 geholt und wir können dran denken, du hast es gesagt, Deutschland hat den Europameister geschlagen und Deutschland hat auch den zweiten der letzten Olympischen Spiele geschlagen in der Vorrunde. Also warum nicht? Ich glaube, die Frage muss man sich häufiger stellen, wenn es da um die Frauen geht, oder?
Absolut. Warum nicht? War ja schon in einer unserer ersten Folgen unser Credo, wenn wir auf die deutsche Mannschaft geblickt haben, warum nicht jetzt auch im Halbfinale, ins Halbfinale einziehen und das Viertelfinale überstehen? Entscheidende Frage oder mitentscheidende Frage könnte natürlich werden, wie ist der Zustand von Niara Sabali nach ihrer leichten Gehirnerschütterung? Reicht das schon bis zum Spiel am Mittwoch? Ich habe noch keine Verlautbarung mitbekommen. Das wäre natürlich eine massive Verstärkung für die deutsche Mannschaft. Ansonsten ist wieder zu erwarten, dass Lisa Tomeidis die Rotation sehr, sehr kurz fährt und überwiegend auf die Starting Five mit 1, 2, maximal 3 Auswechselspielerinnen zurückgreifen wird.
Ja, da dürfen wir dann sehr gespannt sein, wie das ausgeht. Die Französinnen, wie gesagt, waren eigentlich schon auch eines der favorisierten Teams, da zumindest weit zu kommen, aber jetzt eben Deutschland gegen sich. Und ich glaube, da ist der Respekt ziemlich groß vor dieser deutschen Nationalmannschaft. Sollte es dann für die deutsche Frauennationalmannschaft weitergehen ins Halbfinale, wären da die Gegner entweder Spanien oder Belgien. Belgien haben sie schon geschlagen, das Spiel haben wir gesehen. Der amtierende Europameister ist gerade so als bester Dritter weitergekommen.
Ja, mit einem Punkt. Es ging um einen Punkt, Stacki. Ja. Sie waren nicht mal der beste Dritte. Sie waren der zweitbeste Dritte mit einem Korbpunkt positiverer Bilanz als China. Also das war auf Messerschneide für Team Belgien.
Und vor allem wäre fast auch noch das FIBA-Ranking zu Rate gezogen worden. Denn es wird ja so gewertet, dass die erst die Siege natürlich zählen, dann das Korbverhältnis und dann die erzielten Körbe. Und wenn das alles gleich ist, und das ist ja sehr unwahrscheinlich im Basketball, dann wird das FIBA-Ranking zu Rate gezogen, als letzte Option quasi. Und wenn wir jetzt China und Belgien, die ja die beiden Teams waren, vergleichen, dann können wir sehen, das ist unfassbar. Beide 1 Sieg, 2 Niederlagen, beide erzielte Körbe 228, bekommene Körbe, Belgien 228, also 0, China 229. Und deswegen -1, wie du es gesagt hast, ein einziger Korb führt dazu, dass Belgien im Viertelfinale steht und China raus ist. Das ist krass. Vor allem, weil China eigentlich eine wirkliche Basketballmacht ist bei den Frauen. Weitergekommen sind dort Spanien und Serbien. Wie gesagt, Spanien jetzt gegen Belgien. Und das bedeutet dann, dass diese beiden, also eine der beiden Mannschaften, dann der nächste Gegner der Deutschen ist. Die Spanierin bisher bockstark mit den USA, die zweitbeste Mannschaft in diesem Turnier. Also da wird uns dann im Halbfinale, müsste es dann ja, schon einiges erwarten. Das also das Spiel zwischen den beiden. Und dann,
wenn wir denn ins Halbfinale einziehen.
Davon gehen wir mal aus, Robert.
Wir sind so positiv gestimmt. Okay.
Das erste Spiel, die Eröffnung des Mittwoches, das Damen-Viertelfinale Serbien gegen Australien. Auch das wird sicherlich eine spannende Begegnung.
Absolut. Sehe ich ein 50-50-Spiel vielleicht mit leichten Vorteilen für die Serbinnen. Sie haben dann auf jeden Fall die Ehre, also der Sieger dieses Spiels, gegen höchstwahrscheinlich Team USA anzutreten, denn die dürfen im letzten Viertelfinale ran, nämlich gegen Nigeria, auch eine schöne Geschichte. Die Nigerianerinnen haben ja in der Vorbereitung gegen Deutschland gespielt, sind das erste afrikanische Team bei einem Damen-Basketball-Olympischen Turnier im Viertelfinale. Also super Story auch hier, auch die können befreit aufspielen und haben die Ehre, gegen Team USA ran zu dürfen.
Übrigens, ich kann da noch ergänzen, es ist das erste Team, Männer und Frauen, jemals aus Afrika, das ein olympisches Viertelfinale beim Basketball spielen darf. Also mega, wirklich. Das ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, was die Nigerianerinnen da erreicht haben. Wir hatten die auch im Vorhinein eher als Mannschaft abgetan, die wahrscheinlich irgendwie letzter wird. Dann holen die zwei Siege in dieser Gruppe mit Frankreich und Australien und Kanada. Zwei Siege, eine Niederlage. Und haben sich deswegen entsprechend dieses Spiel da gegen Team USA verdient. Nochmal auf der ganz großen Bühne. Favorisiert natürlich die Team USA-Frauen. Aber insgesamt, glaube ich, ein super Erlebnis da nochmal für die Nigerianerinnen, dass sie sich da verdient haben. Das Ganze gibt's übrigens dann am Mittwoch, um euch da auch nochmal mitzunehmen. Deutschland gegen Frankreich um 18 Uhr. Da solltet ihr also auch unbedingt einschalten. Und dann hören wir uns mit der nächsten Folge nach den Viertelfinals. Das wird dann die nächste hochspannende Geschichte. Da dann Analysen und natürlich Eindrücke, hoffentlich auch aus Paris von Rupi. Und dann versorgen wir euch hier. Robert, ich Stucky. Glaube, das war's, oder? Hast du noch was?
Nein. Ja. Oh. Ich habe jetzt noch was. Ich habe was, was nicht mit Olympia zu tun hat, aber das unbedingt erwähnt werden muss. Das sind nämlich die männlichen U18-Junioren des Deutschen Basketballbundes.
Wie konnte ich das vergessen? Ja, richtig.
Die sind nämlich im Schatten dieser Olympischen Spiele einfach mal Europameister geworden, haben Serbien im Finale 93-83 geschlagen und setzen sich die europäische Krone auf. Chapeau.
Wahnsinn. Da ist also auch der Nachwuchs gerade komplett on fire, war übrigens die erste männliche Nachwuchsmannschaft des DBB, die je in einen Finale in einer AEM eingezogen ist, also von den Top 16 Mannschaften in Europa. Zu meinen Zeiten gab es da noch gar keine AEM, nicht mal im Hauch, da hat man immer noch BEM gespielt, also die Mannschaften 17 bis 32 da, die eine eigene EM spielen beim DBB. Und jetzt ist also auch der Nachwuchs auf dem Sprung zur europäischen Top Elite zu gehören. Auch da sind viele namhafte Spieler dabei, die wir wirklich schon gehört haben. Das ist schon in U18, im U18-Bereich gab es früher so, glaube ich, auch nicht wirklich. Aber mit Jack Kajil, der die Mannschaft angeführt hat, der jetzt nach Serbien gewechselt ist, der bei Fechter davor in der Pro A gespielt hat. Wir haben Christian Anderson dabei, wir haben Hannes Steinbach mit dabei von Würzburg, der seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, den wir nächste Saison auch in der BBL zu sehen bekommen. Wir haben Ivan Katschenko vom FC Bayern, der schon viele BBL-Minuten und auch Euroleague-Minuten gesehen hat in dieser Mannschaft. Also da steckt so viel Potenzial drin, was wir dann auch in der BBL wieder zu sehen bekommen werden.
Wir haben Declan Duru von Real Madrid noch dabei. Also dieses Talent, das in dieser Mannschaft steckt, das ist unfassbar. Und das wird auch sehr, sehr wichtig sein, meiner Ansicht nach, für die Zukunft des deutschen Basketballs. Wenn wir die aktuelle A-Nationalmannschaft sehen, da haben wir doch einige Spieler Ü30. Das heißt, es ist gut möglich, dass es nach diesen Olympischen Spielen zu einem Umbruch, zumindest einen kleineren Umbruch, kommen könnte. Und die neue Generation, die steht wirklich schon in den Startlöchern. Wenn man bedenkt, dass Spieler wie Franz Wagner ja auch erst Anfang 20 sind. Dann gibt es Typen wie einen Johann Grünloh, einen Malte Delo, einen Justus Hollatz, die von dir genannten Jungs. Also um die Zukunft des deutschen Basketballs muss einem aktuell wirklich nicht bange sein. Das ist beeindruckend, auf welcher Erfolgswelle aktuell der deutsche Basketball reitet.
Ja, mega. Und ich glaube, das einzige Manko, das man da Franz Wagner irgendwie ankreiden kann, ist, dass er zu weit entfernt von Dennis Schröder geboren ist. Dass die in ihrer Prime so weit auseinander sind oder dass Dennis Schröder jetzt gerade auf die Mitte 30 zugeht und Franz Wagner halt erst Anfang 20 ist. Aber das kann ja auch von Vorteil sein. So ist es ja nicht.
Naja, zu einer Weltmeisterschaft hat's gelangt. Ja,
das stimmt. Das stimmt. Und zu einer Europameisterschaft bei der U18 auch dazu. Herzlichen Glückwunsch. Und dann ist das auch abgehakt. Die Zukunft des deutschen Basketballs ist rosig. Robert, gut, dass du dran gedacht hast. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm, zumindest nicht für die Sendung jetzt. Ich hätte echt zugemacht und dann hätten wir das hinten runterfallen lassen müssen. Das wäre schlecht gewesen. Schön, dich dabei zu haben.
Danke, in diesem Sinne machen wir jetzt zu und freuen uns auf einen unfassbaren Montagabend und hoffentlich einen noch unfassbareren Dienstag mit 4 Viertelfinals der Herren.
Und dann?
Aber im Optimalfall feiern wir am Montagabend die erste deutsche Basketballmedaille bei diesen Spielen.
Und dann am Dienstag den Halbfinaleinzug und am Mittwoch auch. So machen wir das. Würde ich sagen, abgemachte Sache. Wir hören uns, macht's gut.
Ist der Plan.
Wir melden uns noch mehrfach diese Woche. Also sperrt die Lauscher auf und hört immer wieder rein. Ciao, ciao. Das war's von Big Post Game. Bleibt sportlich.